Dieser Predigtext, der für den heutigen Sonntag, den zweiten Adventssonntag vorgesehen ist, der führt nicht so richtig bei Adventsstimmung bei mir, auf den ersten Blick jedenfalls. Wenig Kerzenlicht, wenig Licht überhaupt, kein Adventskranz, auch kein Adventskalender, kurzum, Adventsstimmung ist da schwer zu finden. Schau doch vom Himmel herab. Wo sind deine brennende Liebe? Wo ist dieses altogether lovely und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Schreit hier einer oder eine. Klagt hier einer oder eine. Hier wird Gott bitterlich vermisst. Woher kommt das? Was ist der Hintergrund von dieser Situation? Das Buch des Propheten Jesaja, aus dem der Text ja kommt, ist über einen sehr, sehr langen Zeitraum entstanden. Es beginnt quasi mit dem Propheten selbst, mit Jesaja, dem Sohn des Amos, circa 740 vor Christus, und erstreckt sich dann über drei Teile, weswegen auch viele davon ausgehen, dass mindestens drei daran an dieser Entstehung dieses Buches beteiligt waren, bis hin zu der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft, 539 vor Christus, also über zwei Jahrhunderte. Und wir sind hier mittendrin, im dritten Teil des Jesaja-Buches, mittendrin in der Erfahrung der babylonischen Gefangenschaft. Dieses Gebet, was wir gehört haben, kommt also aus der Erfahrung, dass die Israeliten von den Babyloniern besiegt wurden, dass sie verdrängt wurden und mehr noch, dass ihre Heiligtümer, insbesondere der Tempel, der Sitz Gottes unter dem Volk, zerstört wurde. Und sie wurden entführt, in Gefangenschaft nach Babylonien verschleppt. Und ich lese nochmal die Worte: Schau doch vom Himmel herab, wo du in Heiligkeit und Pracht wohnst. Wo sind deine brennende Liebe und deine Macht? Dein großes Mitgefühl und deine Barmherzigkeit? Wir merken nichts davon. Man könnte diese Klage zusammenfassen in einem Satz: Gott, wo bist du? Wo bist du, Gott? Und so wenig ich mich in die Lage der Situation des Volkes Israel hineinversetzen kann, erst recht nicht so kurz nach gestern, wo unser drittes Kind zur Welt gekommen ist und ich irgendwie Zeuge sein durfte, dass da einer am Werke war, dessen ja, Taten irgendwie immer wieder ins Staunen bringen, so sehr kenne ich trotzdem auch diese Frage: Gott, wo bist du? Siehst du nicht, was hier gerade los ist? Macht es dir nichts aus, dass ich, oder wir fragen ja auch, wenn wir hier zusammenkommen, nicht immer nur nach uns selbst, dass ein anderer oder eine andere oder dass wir als Gemeinschaft leiden? Nicht wenige Menschen unserer Zeit und nicht nur unserer Zeit bleiben auch bei dieser Frage stecken in ihrer Gottesbeziehung, auch heute. Da hält ein Virus die ganze Welt auf Trab. Gesellschaften spalten sich an der Frage, wie man damit angemessen umzugehen hat. Und mit Gesellschaften meine ich nicht nur die ganz Großen, sondern das zeigt sich auch im ganz Kleinen. Vielleicht inmitten eines Hauskreises Streitigkeiten darüber, vielleicht innerhalb der Familie. Menschen zerstören mit ihrem Verhalten, da sind wir ja alle gemeint, ihren eigenen Lebensraum und damit auch die Zukunft nachfolgender Generationen. Immer noch gibt es diktatorische Unterdrücker in dieser Welt, in so vielen Ländern. Ein Gott, der es gut meint mit uns, den kann es nicht geben. Und da sind jetzt auch gar keine persönlichen schweren Situationen mit drin und da könnte man noch viel, viel mehr mit aufzählen. Vieles von dem, manches von dem bewegt Menschen dazu zu sagen, ein Gott der Liebe kann es angesichts dessen, was ich da erfahre, was ich da erlebe, nicht geben. Da hat sich diese Frage, diese offene Frage, Gott, wo bist du? Die sich, glaube ich, im Tiefen unseres menschlichen Seins jeder und jede auch mal stellt. Das erlebe ich auch, dass viele fragen, Gott, wo bist du? Hat sich ein Überzeugtsein davon entwickelt, den kann es nicht geben. Den gibt es nicht. Da hat sich was verhärtet. Da ist etwas hart geworden. Und ich finde es spannend, dass unser Betender in diesem Jesaja-Buch fragt, warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Warum machst du unser Herz so hart, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Ich finde die Frage total spannend. Hier wird kein Schuldiger gesucht, auch keine Situation benannt. Hier wird von einem Wir geschrieben. Wir. Hier wird kein Gott verneint, hier wird einer angesprochen. Hier sitzt weder nur Gott noch kein Gott auf der Anklagebank. Hier nimmt einer in den Blick, dass wir immer auch selbst das Potenzial mitbringen, mitverantwortlich zu sein für die Situation, in der wir gerade stecken oder wie wir damit umgehen. Hier wird Gott nicht plakativ verteidigt, als hätte er das nicht schon über Jahrtausende selber ganz gut hingekriegt, sondern hier wird sich getraut, ihn zu etwas zu verpflichten. Man könnte sagen, hier nimmt ihn jemand bei seinem Wesen, packt ihn an der Stelle, wie Gott selbst sich vorstellt und sagt, wende dich wieder uns zu. Wende dich wieder uns zu. Und etwas später, reiß doch den Himmel auf und komm herab, sodass die Berge vor dir beben. Ich würde sagen, hier ist einer oder eine, und vermutlich sind es mehrere, so richtig in Adventsstimmung. Aus diesem auf den ersten Blick so traurigen Gebet strahlt eine Hoffnung aus. Eine Hoffnung, die mich berührt. Und darin auch ein zutiefst dynamisches Gottesverständnis und eine dynamische Gottesbeziehung, die im Kern daran festhält, dass Gott einer ist, der sich uns zuwendet. Dass Gott einer ist, der zu uns herabkommt. Viele, viele Jahre vor Weihnachten. Heute glauben wir, worauf damals gehofft wurde, dass Gott selbst in Jesus Christus herabgekommen ist. Zu uns, für uns und heute sagen wir auch in uns, lebend. Und wir haben darüber hinaus sein Versprechen, dass er einmal einen zweiten Advent macht, woran wir heute denken, dass er einmal wiederkommt. Und dass er einmal das vollenden wird, was hier und heute schon angebrochen ist. Und aus dieser Spannung zwischen schon jetzt, wo heilsame Erfahrungen sichtbar werden, deutlich werden, und noch nicht, wo eben noch nicht alles heil und wieder ganz ist, einmal mehr sein wird, etwas vollendet sein wird. Wende dich uns wieder zu. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Dieses Gebet mache ich auch zu meinem Gebet, wenn wir nachher das Abendmahl miteinander feiern. Wir können auch im Abendmahl, das ja auch ein Hoffnungsmahl ist, immer auch ausgerichtet darauf, dass wir es einmal mit Jesus Christus selbst feiern werden und nochmal auf eine andere Art und Weise als jetzt schon, können uns dabei diejenigen Menschen vorstellen und für diese Menschen feiern, die mitten in der Krise stecken und darauf hoffen, dass sie einmal sehen und schmecken dürfen, wie freundlich der Herr ist, das aber in der aktuellen Situation für sich so nicht sagen können. Und vielleicht denkst du dabei auch gar nicht an andere, sondern an dich selbst und deine Situation, in der du gerade stehst. Auch dann bist du herzlich eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen und dir Hoffnung schenken zu lassen. Vielleicht wird dieses Gebet tatsächlich zu deinem. Wende dich uns oder mir wieder zu. Reiß doch den Himmel auf und komm herab. Amen.